Ja, herzlich willkommen zum Mauerstraßenwetten-Podcast. Heute haben wir nicht nur einen, nicht zwei, nicht drei, sondern vier interessante Gäste und auch mal ein Thema, was sehr, sehr untypisch ist für den Podcast. Und zwar sprechen wir heute ausschließlich über Krypto, Kryptowährungen, NFTs, Metaverse etc. Es wird ganz, ganz spannend. Ich habe nämlich die vier Moderatoren, vier Moderatoren von R Kryptostraßenwetten bei mir heute. R Kryptostraßenwetten ist so ein sehr großes Unter für, ja, wie der Name schon sagt, Thema Kryptowährungen, so ein bisschen unser Bruder-Sub, mit dem wir auch immer gern viel machen. Ja, ich begrüße sehr herzlich euch alle einfach in die Runde. Herzlich willkommen. Wie geht's euch?
Ja, moin.
Moin auch von meiner Seite. Danke. Mir geht's gut soweit, Montella. Danke.
Ja, mir auch.
Ja. Mir geht's auch gut. Hallo.
Perfekt.
Hi, servus in die Runde.
Sehr cool. Allen geht's gut. Alle am Bock. Kurzer Disclaimer, und zwar, weil die erste Frage geht gleich auf die aktuelle Lage am Kryptomarkt. Wir haben heute den 27. Februar. Ich weiß nicht, ob der Podcast diesen Donnerstag schon rauskommt oder erst nächsten, nur dass ihr Bescheid wisst. So 27. Februar ist so die Timeline, in der wir uns gerade hier bewegen, nur dass ihr da Bescheid wisst. Und ja, lasst uns einfach mal direkt loslegen mit der ersten Frage, die schon sehr interessant ist. Und zwar, was ist denn eure Meinung zu der aktuellen Lage am Kryptomarkt?
Wer fängt an?
Wer Bock hat?
Ja, mach du was.
Fühle ich voll.
C aktuell. Angesichts halt der aktuellen Lage auf der Welt mit allen möglichen, schwer auch vorher zu sagen, was jetzt passiert.
Ja, denke ich auch. Auf jeden Fall, ich sag mal, der Hype jetzt so aus dem letzten Jahr ist auf jeden Fall jetzt wieder so ein bisschen abgeflacht. Ich meine, da waren wir irgendwann bei Bitcoin, weiß ich gar nicht, 58.000 Euro oder so. Und jetzt ist es halt wieder, glaube ich, bei, wenn ich gerade gucke, auf 34 oder so. Und ja, ich finde die Lage, aktuell haben wir gerade so einen Känguru-Market, kann man eigentlich so nennen.
Das ist ganz gut, ja.
Ja, und ja, meiner Meinung nach sieht man da auch immer noch so ein bisschen, dass es vielleicht so ein bisschen Hype-basiert ist. Aber ich glaube, wir sind ja jetzt schon lange Zeit stabil bei 35.000. Und das ist, glaube ich, eigentlich ganz gut. Und ja, ich bin trotzdem zufrieden, sage ich mal eigentlich.
Ich würde so weit gehen und sagen, dass gerade Bitcoin eigentlich in einer riesigen Bewährungsprobe ist. Ja, jahrelang eigentlich als Hedge auf Krisen, Inflation, Finanzrezessionen galt. Und ich glaube, jetzt ist mehr denn je die Zeit, wo er sich behaupten kann. Und man wird ja jetzt sehen in dieser Krise, wenn es jetzt noch weitergeht. Und man spricht ja schon gar, dass vielleicht in Amerika eine Rezession droht im schlimmsten Falle. Und dann ist kein Zins da, den man senken könnte. Dann wird sich zeigen, was passiert, ob die Leute sich retten und ob dann Safe Haven Bitcoin gilt oder was dann wird. Also ich bin auch der Meinung, dass wir gerade noch super Fundamentals haben. Also eigentlich wäre jetzt die Krise nicht, der Krieg nicht, um Gottes Willen, und der Leitzins, der uns da mit einer Erhöhung droht, ich glaube, da wäre Bitcoin am Fliegen. Also Ich bin eigentlich bullig, aber die Welt zeigt mir doch, dass so viel Bärisches gerade drumherum passiert, was Bitcoin irgendwie am Boden hält. Also ganz spannende Phase.
Ich glaube, du sprichst ja schon sehr, sehr guten Punkt an. Viele, sag mal so, die regulär am Markt investiert sind, die haben vielleicht sehen Kryptos stark immer so als Hedge, so gegen den Markt. Und ich glaube, jetzt ist wirklich eine gute Zeit angebrochen, um das mal zu beweisen, ne? Also irgendwie, wenn Aktien fix sind, wenn Tech fix ist, irgendwie, wenn man da irgendwie das Ganze outperformen könnte, ich glaube, dass das wäre ein starkes Signal auf jeden Fall.
Ja, was zurzeit gerade auch sehr interessant ist, ist ja beispielsweise der Justin Trudeau, der ja eigentlich jetzt gerade als Chief Market Officer für Bitcoin tätig ist, so wie man das mitbekommt. Das, was er alles da gerade mit den Truckern und Konten einfrieren lässt, ist eigentlich genau das, was zeigt, dass wir definitiv auch Krypto brauchen. Und das finde ich gerade auch sehr interessant.
Stimmt, ja, auch allgemein jetzt nur. so viele Konten, die auch eingefroren werden, auch in einer anderen Sicht oder so weiter. Das sind alles so Probleme, die eigentlich Krypto lösen könnte, ne? Also lösen kann und löst, ne? Also Sachen wie mein Konto wird eingefroren, ich kann darauf keinen Zugriff mehr haben oder irgendwie habe irgendwie, das sind so Probleme, die man damit eigentlich lösen könnte in den Ländern, ja.
Das ist im Guten wie im Schlechten, wenn jetzt irgendwelche Konten von Oligarchen oder Kriegstreibern gesperrt werden könnte. Ich meine, es gibt natürlich die Möglichkeit, wenn es jetzt um BTC im Speziellen geht, gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man sagt, was auch die Coins von denen sind quasi geächtet und werden dann auch nicht mehr von irgendwelchen Exchanges akzeptiert. Nur wenn es jetzt Peer-to-Peer geht, wie will man da ja ein Konto sperren? Also das ist im Positiven wie im Negativen zu betrachten.
Okay. Machen das Exchange, das höre ich gerade zum ersten Mal. Verzeiht mir bitte, wenn ich ein bisschen noob-mäßig unterwegs bin, aber das fand ich jetzt gerade irgendwie interessant. Also könnt ihr zum Beispiel so Binance sagen, keine Ahnung, die Adresse, fick die dürfen wir bei uns nicht mehr einzahlen oder auf die zahle ich nicht mehr aus? Gibt es sowas?
Das passiert schon. Allerdings eher teilweise zwischen den Exchanges. Also ist mir zumindest bekannt, man kann zum Beispiel nicht von ein paar Währungen von Binance zu Crypto.com schicken. Das geht nicht.
Ah, okay.
Aber bei Privatpersonen ist mir zumindest nichts bekannt.
Mhm. Man kann quasi Bitcoins an sich mehr oder weniger markieren, sage ich jetzt mal laienhaft. Und dann erkennt man diese Bitcoins auch. Es war ja mal ganz groß in der Debatte wegen der Energieumstellung, dass wir die grüne Energie wollten und dass man dann quasi Bitcoins, die aus Ressourcen wie Kohle oder sowas quasi gemeint wurden, dass man diese markieren könnte und dass der Markt dann nicht mehr akzeptiert. Also es ist natürlich möglich, klar. Das war aber, komplett zurückverfolgen.
Genau, das war, glaube ich, auch dann als Polizei, sage ich mal, das Bitcoin-Wallet oder ich weiß gerade nicht, wer das war, als sie das hatten und dann diese Bitcoins, sage ich mal, auf dem Wallet waren und dann, sage ich mal, die verkauft haben, dann waren das, glaube ich, auch erstmal Bitcoins, sage ich mal, die ja aus illegalen Aktivitäten stammten und dann wurden die quasi direkt wieder freigegeben zum Verkauf. Ich glaube, das ist das gleiche oder ähnliche Prinzip dann gewesen.
Interessant, okay. Das heißt, es ist schon, also du kannst, es ist nicht so, wie, glaube ich, viele fälschlicherweise denken, so du hast ein komplett anonymes Bezahlsystem, sondern im Gegenteil, so du siehst ja die Transaktionen auf der Blockchain, je nachdem, welchen Coin man sich jetzt da anguckt, ganz genau. Und es gibt da anscheinend auch schon Vorkehrungen, die so Sachen wie, dass die falschen Leute Bitcoins klauen, dass man die zu nachverfolgen kann, wer hat's denn jetzt gehabt und so weiter. Aber da gibt's schon so Bestrebungen in der Hinsicht. Interessant.
Bitcoin ist ja in erster Linie nicht anonym, sondern pseudonym. Also ich kann ja wirklich, wie du sagtest, auf der Blockchain jede Transaktion sehen. Ich kann natürlich auch, wenn ich dann irgendwann raus, pass mal auf, diese Wallet-Adresse wird mal Scheller, dann kann ich alles sehen, was du über dieses Wallet machst, was du wohin sendest, was du empfängst, etc. Es ist ja alles gespeichert über die Block Explorer. Und das ist natürlich dann immer so eine Sache, diese Anonymität, diese vermeintliche Anonymität. Also im Darknet Drogen kaufen, klar geht, es gibt Möglichkeiten, sowas zu verschleiern, indem ich die Coins in irgendeinen Mixer jage und kriege dann da Coins raus, wo keiner mehr nachverfolgen kann. Aber als Laie muss man da schon aufpassen. Also man ist schon trackbar.
Ja, auf jeden Fall hier ein Ruf aus, wie wir mal so sagen, an die Leute, die jetzt irgendwie sich illegale Aktivitäten hier überlegen. Vor allem im Hinblick auf so neue Customer-Prinzipien, die ganzen Exchanges ja auch eingeführt haben, mussten und so, ist eure Wallet-Adresse sehr gut mit einem Namen auffindbar, wenn die Daten da rausgerückt werden. Weiß man wahrscheinlich auch relativ schnell, wem denn das Wallet gehört und oder wo er sie gekauft hat, wo er hin transferiert hat und so weiter. Guter Punkt. Leute.
Vor allem halt aber auch in Hinsicht des dezentralisierten Webseiten und halt der Namen. Beispielsweise ein paar von uns haben wir auch hier das ENS-System in Benutzung, was ja sozusagen dein Web 3.0 Username ist. Beispielsweise ich habe auch die Domain ähnlich wie halt eine normale Website einfach als .eth-Name. Und das wäre ja beispielsweise einfach lubro.eth. Ist ganz cool, was man damit machen kann. Auch sehr viele coole dezentralisierte Apps. Also ähnlich wie beispielsweise, du kannst auch einfach Blogs schreiben, ähnlich wie du das auf Medium mit einem Account machen kannst. Gibt coole, viele verschiedene Möglichkeiten. Und halt beispielsweise, da ist dein Ethereum-Wallet direkt mit dem Konto gekoppelt. Also du registrierst sozusagen dein Wallet auf deine Domäne.
Das sieht man, glaube ich, auch immer häufig auf Twitter. Ich glaube, hat Vitalik nicht auch .eth
irgendwie, ne? Ja. Genau, unter anderem, es gibt auch hier so einen Tracker, ifleaderboard.yz, glaube ich. Und da sieht man, dass Paris Hilton beispielsweise an der Spitze ist.
Okay. Was heißt an der Spitze? Hat die meisten Transaktionen? Oder
nee, die meisten Follower, also bei diesem .eth Leaderboard geht es wirklich um die diejenigen, die am meisten gefollowt werden, gefolgt werden auf Twitter. Okay. Und beispielsweise da ist halt die Nummer 1 Paris Hilton. Ich glaube, Vitalik ist jetzt auf Nummer 8.
Okay, krass, hätte ich, okay. Das ist ja
auf mega interessant alles.
Dann gucke ich später gleich mal, auf welchem Platz Lubo ist. Okay, wollt ihr noch irgendwas sagen zum Thema eure Meinung zur aktuellen Lage am Kryptomarkt, oder wollen wir direkt weitergehen zur nächsten Frage, die ein bisschen persönlicher ist, die ich aber auch sehr, sehr interessant finde? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, so wie ich das wahrgenommen habe, ihr seid alle bullish.
Ja, langfristig sowieso.
Ich bin Permabulle.
Hoffentlich, ja.
Sehr gut. Okay. Dann haben wir vier Leute da, aber natürlich keinen, der jetzt hier ein Bär ist und an eine Diskussion anfangen würde. Lass uns zur nächsten Frage kommen, die ich sehr persönlich finde und auch sehr, sehr spannend finde, weil das ist immer im Bereich Aktien ist diese Frage immer ein bisschen langweilig, sage ich mal, weil die meisten Leute, also vor allem auch auf Mauerstraßen oder so, wie seid ihr zum Thema Investieren in Aktien gekommen? Ja, Corona-Crash, alles war billig, ich bin eingestiegen oder irgendwie durch ETFs oder ich habe mir gedacht, ich muss was für die Altersvorsorge machen. Ich glaube, im Kryptobereich kann das ein bisschen spannender werden. Und zwar die Frage, wie seid ihr zum Thema Krypto gekommen?
Ja, also ich wollte Drogen im Darknet kaufen.
Ja, ja. Classic, ja.
Es ist lustig, aber es ist auch wahr. Also,
es ist vor allem ehrlich auch, ja. Vor allem ehrlich. Ich kenne viele Leute in der Krypto-Szene und das ist so, glaube ich, so die häufigste Antwort. Das kommt fast so häufig wie bei Aktien Corona-Crash oder so, glaube ich. Also das ist valider Use Case, um einzusteigen da vor ein paar Jahren oder wie auch immer. Wie sieht es denn bei den anderen aus? Ich bin
das schon echt lang dabei, ne? Also schon alter Hase quasi.
Ja, aber das auch nicht. Ich bin zwar vor den 2017er Bullrun drin gewesen, allerdings mit so wenig Kapital, dass ich halt der Rakete trotzdem mal fliegen zugeguckt habe. Ne? Also so der alte Hase bin ich nicht. Ich glaube, es war 2015 oder 16, wo ich den Markt betreten habe, aber dann halt auch aus ganz anderen Intentionen als heute.
Ja gut, man muss ja auch gucken, wie alt, sag ich mal, Kryptowährung ist jetzt vergleichsweise zu Aktien oder so, also ist ja trotzdem dann einer der ersten, sage ich mal. Ich bin jetzt tatsächlich selbst erst, ich glaube, Anfang 2021, glaube ich, also letztes Jahr quasi eigentlich dazugekommen. Hatte das aber auch dann vorher irgendwie schon mal gehört. 2015 war ja dein erster Bullenrun, 2017, 18 so. Irgendwo da in der Region und dann hat man das dann auch noch. Also ich habe das dann irgendwann Anfang, habe ich mir dann 2021 gedacht, ja, jetzt kaufst du dir mal, weiß ich nicht, deine ersten Kryptos. Kann aber auch daran gelegen haben, dass es dann, sage ich mal, jetzt auch mit der Zeit immer zugänglicher geworden ist, also wo man Kryptos kaufen kann, einfach auf eine Börse anmelden und die kaufen. Das war halt, glaube ich, auch nicht immer so, also so einfach.
Ja.
Also mein Coinbase-Konto ist tatsächlich von 2012.
Wow!
Und
wow.
Hatte damals einfach ein bisschen rumexperimentiert, eher wirklich wegen der Technik. Also mir war nicht klar, wie das einen Wert haben kann. Und ich hatte mir damals auch was gekauft. Ich kann aber nicht sagen, ob es ein ganzer Bitcoin war oder ein halber, ich weiß es nicht. Ich war da nur froh, dass ich ein paar hundert Euro Gewinn gemacht habe. Damals auch noch über irgendein Forum abgewickelt und dann einfach den Seed geschickt. Und ja, das waren so meine ersten Berührungspunkte. Aber wirklich investiert habe ich erst 2017, kurz vor dem ersten Crash damals.
Wow, krass.
Gute Zeitung.
Ja, ich habe immer noch IOTA für 4 Euro hier rumliegen. Also.
Oh ja, ich erinnere mich auch noch bei IOTA, der Einstiegspreis damals. Aber ich kenn's auch. Ich glaube, ein Kumpel hat mich damals so auf die Art, ey, komm in die Gruppe, darüber überzeugt. Ich glaube sogar meine erste Währung war Neo. Und das sollte ja der Ethereum-Killer sein.
Heute ist China.
Ja, genau. Und ich bin gespannt, ehrlich gesagt. Also ich habe es auch immer noch, gestaked. Bin auch migriert zu Neo 3. Bin aber ehrlich, ich habe echt keine Ahnung, wo sich das hinentwickelt. Ich kriege irgendwie so einen Burger-Neo, kriege ich anscheinend durch das Staking, kriege ich etwas in Wrapped Ethereum.
Social Points.
Flamingo Finance sind halt, keine Ahnung, das ist, teilweise wird es richtig kompliziert, wenn es dann so direkt ins Detail reingeht, wo ich dann auch keine Ahnung mehr habe. Das ist ja damals von Arndt Shares, glaube ich, zu Neo. Und ja, ich glaube, Juni 2017 bin ich da das erste Mal rein. Und wenn ich mir überlege, ich habe sehr viel mit Airdrops anfangs gemacht, also eigentlich nur Airdrop im Sinne von, ja, du teilst irgendwas auf Twitter, kriegst dann irgendwie den Coin als Art Werbegeschenk. Mhm. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch reingekommen und habe Übersetzungen für Kryptowährungsprojekte gemacht, aber eigentlich nur Copypasta von DeepL genommen. Ist ehrlich gesagt auch richtig witzig. Und das war so der erste große Berührungspunkt. Und war dann auch in Kryptowährungsprojekt aktiv mit Teil der Community. Also direkt im Team mit dabei. Mhm. Limbo heißt es. Und bin aber nicht mehr drin. War aber deren Reddit und Social Media Beauftragter.
Ah, krass, okay. Wow, krass, okay. Ja, doch sehr unterschiedliche Geschichten. So bei mir war es so ähnlich wie bei Timler, muss ich leider gestehen. Ich habe gerade geguckt, mein Coinbase-Account von zwei. Ey, ich bin auch ehrlich, Timler. Wenn du so ehrlich hier bist, dann bin ich auch so ehrlich, ja?
Vielleicht haben wir beim selben geholt.
Ja, wahrscheinlich, ja. Sehr wahrscheinlich sogar, ja. Ich habe gerade geguckt, 2015 war ich bei Coinbase, aber ich erinnere mich, ich hab davor mal es gab mal sowas, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Local Bitcoin hieß das. Das war ganz wild. Ich will gar nicht darüber sprechen, das war wirklich sehr chaotisch dort. Weiß ich, kennt das einer von euch?
Ich habe mit Bitfinex gestartet.
Bitfinex, ah, okay. Okay, das sind so die Dinosaurier, die hier ausgepackt werden. Keine Ahnung, ob es das überhaupt alles noch gibt.
Also Bitfinex war mein Fuck damals. Die Seite, ich meine, die ist heute noch unübersichtlich als Fuck, aber damals, meine Herren, als Noob, wenn man auf diese Seite geht, da wird erschlagen, ehrlich. Also, das war irre.
Ja, ich erinnere mich auch früher noch, auch bei Local Bitcoin war es auch so, das wurde dann irgendwie, das war irgendwie ein Escrow und du hast dann überwiesen bekommen, du hast ein Wallet gebraucht dafür, also es gab jetzt nicht so wie Exchange und du lädst da jetzt irgendwie Euro hoch, sondern das war teilweise damals noch so, also ich spreche hier 2014, 2015 rum oder so, ja. Gute Frage, warum ich nicht auch bei Coinbase war. Ich wusste gar nicht, dass es Coinbase gibt wahrscheinlich. Hast du irgendwie mit den Leuten geschrieben, die haben das dann auf dein, war es ein Escrow, wenn es bestätigt war, auf dein Wallet geschickt, musstest du eine Note runnen noch in Bitcoin damals und so. Das war ganz, 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 ganz wilde Zeiten noch. Ist heute leichter, einfacher, viel, viel einfacher. Mittlerweile auch so mit so Apps, so wie so Bison oder so, die du wirklich nur app-basiert hast, einfach auf deinem Smartphone. Aber damit kommen wir auch gleich zur nächsten Frage. Und zwar, ey, das ist jetzt echt eine coole Überleitung, merke ich gerade. Da bin ich gerade ein bisschen stolz auf uns. Und zwar, welchen Broker würdet ihr denn empfehlen aktuell, wo man gut in Deutschland Bitcoins oder Kryptos allgemein, ich will mich mal ein bisschen wegbewegen von diesem Bitcoin-Thema hier auch gern, wo man die gut handeln kann, wo man kaufen kann, sowohl verkaufen, aber vielleicht auch staken. Wir haben vorhin das Thema Staking gehört. Schieß los, haut raus, wer will.
Ich würde sagen, Kraken ist solide, Binance sowieso. Und ich bin auch Fan von Bitpanda Pro wegen den geringen Gebühren, auch wenn ich jetzt gesteinigt werde im Sub danach, aber ja.
Ja, es gab viele schlimme Berichte über den Support. Das muss man ja davon hinten anstellen.
Ja.
Aber bei Binance ja auch. Ich bin, glaube ich, mal eben, früher war ich mal ein bisschen aktiver auf, wie heißt das Sub? irgend so ein englischsprachiges Sub zu Bitcoin, Bitcoin Beginners oder irgendwie so. Und da habe ich auch mal irgendwas über Binance geschrieben und dann wurde ich da auch komplett gesteinigt und wie kann ich es nur wagen, auf Binance zu sein und so. Ich glaube, Binance ist auch nicht so beliebt irgendwie, ne?
Vor allem seitdem die, glaube ich, die SEPA ausgesetzt haben, ne?
Ist ja sowieso dann. Stimmt, das ist jetzt auch aktuell. Also Derivate sind weg und SEPA ist auch weg.
Der Status da ist. Ob die das wieder einführen wollten, hatte ich irgendwann mal wieder gelesen.
Das geht doch über irgend so einen Zwischen.
Ja, aber das ist halt auch nichts Ganzes, ne? Also das ist halt auch nicht so gut, sage ich mal. Ich bin tatsächlich nämlich auch eigentlich großer Crypto.com-Fan, auch teilweise eigentlich wegen Streichholzschachtel.
Ey, nur Streichholz bitte.
Ja, oder Streichholz. Dann denke ich mir, also bei Crypto.com, die App ist eigentlich ganz solide. Es ist halt, da hat man oft einen großen Spread und es ist halt relativ in der App unübersichtlich. Also da muss man dann schon eigentlich mit der Exchange arbeiten. Das hat mir bei Binance deutlich besser gefallen damals. Ich wäre auch bei Binance geblieben, hätten die nicht die SEPA so umgestellt. Aber es ist am Ende, sage ich mal, genau, ob Kraken, Crypto.com oder Binance, was man da nutzt. Ich denke, das sind die großen drei, das sind eigentlich die guten, meiner Meinung nach. Genau, bei, ich glaube, Bitpanda war das irgendwie, da gab es auch Probleme, dass quasi irgendwelche, dass die Zahlungsnachweise wollten, wo das Geld herkommt oder so.
Irgendwie ab 10.000 Euro oder sowas.
Ja, ich glaube sogar teilweise schon davor, da wollten Leute, ich glaube, nur 3.000, 4.000 Euro ausbuchen, sage ich mal. Das ist dann natürlich schon nervig, also wenn man dann sowas da hat, also vielleicht kann man das auch verstehen irgendwo, aber trotzdem ist es halt, dass sowas hat man dann bei, glaube ich, den großen Broker nicht, aber.
Ich glaube, wie meldet sich an, gibt an, Beruf, Student und erstmal eine 500.000 drauf.
Ja, genau, also. das sind dann die guten Beispiele, das wünsche ich mir dann.
Aber da muss ich jetzt mal hier in die Bresche springen für den absoluten Alpha-besten Überbroker, den wir hier haben. Ich bin auch immer traurig, dass er nie irgendwie gewürdigt wird oder erwähnt wird, wenn es zum Thema kommt. Aber wir müssen doch mal ganz klar hier über FTX reden. Also ich verstehe nicht, wieso dieser Broker immer irgendwo in der dunklen Ecke steht, aber nie erwähnt wird. Hier wird Binance, Bitpanda aufgelistet, aber keiner spricht hier über Sam Bankman-Fried, ja, unseren absoluten Übergott.
Hat der Werbung auf dem Formel-1-Auto.
Also zumindest braucht FTX keinen Matt Damon irgendwo vorschicken. Na, das muss man auch immer mal berücksichtigen.
Ja, guter Punkt, tatsächlich. Ich mag FTX auch sehr gern, vor allem weil das, glaube ich, jetzt aktuell außer Binance... Binance hat ja gar keine Derivate mehr. Ich bin so ein kleiner so Gambler am Wochenende gern mal ein bisschen mit so Dingen. Und FTX bietet das noch an. Und ich mag auch diese Philosophie. Jetzt mal, ich komme komplett vom Thema ab, glaube ich, hier, wie so ein Sam so an den Tag legt. Ich finde ihn irgendwie sehr, sehr sympathisch. So ein bisschen klassischer Techie, ne? So ein bisschen in sich. Aber so was er sagt, ist irgendwie schon sehr, sehr cool.
Gefällt mir schon. Er ist ja auch in diesem, wie schimpft sich das, Effizienz? Altruistics, also er hat ja da tatsächlich so ein philosophisches Mindset, wo er sagt, dass er mit wenig Ressourcen, steinig mich bitte, wenn ich hier Bullshit erzähle, was das jetzt letzten Endes ist, aber ich habe so verstanden, dass man mit wenig Ressourcen viel schafft und das, was man sich dann geschafft hat, verteilt man halt alle anderen. Also er will wirklich Gutes tun, er spendet ja auch sehr viel. Also 1% von allen FTX-Umsätzen gehen jährlich schon mal an Spenden raus und er spendet auch von seinem Privatvermögen jede Menge. Und also dieser Mann ist für mich wirklich in der ganzen Krypto-Szene ziemlich bedeutungsvoll. Und ich finde das, was er tut, ist super und sollte auch gewürdigt werden. Deswegen muss auch hier erwähnt.
Hatten wir schon gesagt, wer das ist? Ich glaube, wir haben bis jetzt eigentlich nur den Namen.
Sam Bankman-Fried, SBF. Also man kennt ihn meistens sogar eher unter seinem Kürzel SBF.
Genau.
Er ist ganz berühmt geworden. Ne? 2018 hat er quasi einen Arbitragehandel und ich rede nicht von tollen Haier-Kühlschränken, die ich immer noch im Büro liegen habe. Er hat tatsächlich mit Bitcoin Arbitrage betrieben zwischen einer japanischen und einer amerikanischen Börse und hat dann an einem Tag 25 Millionen damit gemacht. Und ich würde sagen, das ist ein legendärer Move. Also.
Ja, ist auf jeden Fall ein stabiler Typ. Finde ich auch ein bisschen so, aber das ist vielleicht so mein Humor, so jemand, der Bankman heißt, so dann so in der Krypto-Szene ist, aber.
Your own bank.
Ja, genau. Ah, stimmt, guter Punkt. Lubo, wir haben dich ein bisschen raus. Was ist so dein? Wo handelst du gerne? Oder wurde schon alles genannt, was du?
Also ich bin persönlich auch Fan vom Crypto.com, obwohl der Spread halt einfach nur mal abgöttisch ist. Bin aber jetzt auch eher zu FTX dank Timler gegangen. Hauptsächlich auch wegen des Super Bowl Ads, wo ich immer noch so richtig angepisst bin. Da haben Timler und ich uns auf die Suche gemacht, weil wir wussten, die haben irgendwelche versteckten Gimmicks und Easter Eggs irgendwie wieder im Video drin. Du kannst auch ein NFT gewinnen, die hatten wieder einen versteckten QR-Code. Und das Witzige ist eigentlich, die haben einen Seed Phrase in irgendeiner Sekunde dann halt aufgezeigt, aber drei Wörter haben nicht gepasst. Und da haben wir uns auf die Suche gemacht und haben, glaube ich, insgesamt 15 verschiedene Wallets gefunden. Dann durch Rumprobieren mit irgendwelchen Wörtern, die in der Werbung aufgekommen sind. Und es war letztendlich zwar sehr witzig, aber ich habe den Support dann mal angeschrieben, hier, wie sieht's aus, warum sind die ganzen Wallets leer? Und da kam es so auf die Art zurück, ja, wir wollten uns eigentlich nur einen Spaß machen. Danke für eure Mühe, dass ihr die ganzen Wallets gefunden habt. Aber ja, also irgendwie war ich dann danach ein bisschen angepisst, dass halt noch nicht mal ein NFT oder irgendwas auf dem Wallet war.
Habt ihr mal was hingeschickt? Vielleicht verdoppeln die.
Ich glaube, wenn du da was hinschickst, dann ist direkt der nächste, der zieht.
Also ich glaube, ich send mal testweise einfach mal was an eins der, ich glaube, 11 Wallets habe ich sogar hier bei dieser die DeFi-App drin. Kannst auch. Also man muss schon sagen, das haben die relativ cool gelöst. War relativ einfach. Ich denke mal, die Intention war auch dahinter, dass du einfach die Wallet mal runterlädst und dann einfach mal ausprobierst. Mit denen ihrer eigenen App. Haben sie gut gemacht.
Ja, sag auf jeden Fall mal Bescheid, wenn du es ans Wallet schickst und an welches Wallet ich warte
dann. Ich schicke auch gleich noch die Seedphrase dazu.
Okay, also wir haben so mitgekriegt, so die großen Players sind auch auf jeden Fall welche, die ihr so nutzt. Kraken, Binance, FTX, Bitpanda hat mich ein bisschen überrascht. Die deutschen Ableger, so irgendwie diese Börse Stuttgart hat zum einen mal diese App rausgebracht, schon ganz lang, die hat aber auch halt einen abnormalen Spread hat, ne, so irgendwie, ich glaube, 1% pro Kauf und Zahlung und Verkauf beißen. Die haben jetzt mittlerweile auch, glaube ich, so eine Desktop-Börse rausgebracht, irgendwie direkt, weiß gar nicht, wie sie heißt, ehrlich gesagt, jetzt habe ich jetzt so viel erzählt, ohne Plan zu haben, wie so oft im Podcast, wo das Spread irgendwie 2,5 ist oder so, also relativ noch annehmbar, so im Vergleich zum Kraken oder so, kann man damit auf jeden Fall auch arbeiten. Aber sowas ist für euch jetzt nicht wichtig, dass quasi der Broker in Deutschland ansässig ist, weil, weiß nicht, ich glaube viele, also vor allem Boomer, ja, zu dem ich mich natürlich immer auch zähle, so die hätten gerne immer so einen deutschen Broker, weil sie sich dann vielleicht einreden können, dass die sicherer sind oder dass ich da notfalls, was weiß ich, ja, juristisch vorgehen kann oder was weiß ich. Das ist für euch keine ist egal quasi.
Also ich habe zumindest schon mal Gold-Level bei Bitcoin. Ich habe da tatsächlich eine ganze Zeit lang gehandelt mit so einem Fidor-Bankkonto, wo man dann quasi per Express kauft, Peer-to-Peer-mäßig, die Bitcoins hin und her senden konnte. Und da habe ich ganz schön viel gemacht früher. Also ich habe da über 100.000 Euro und ich war auch eine arme Sau. Also das heißt, ich war da echt viel unterwegs. Habe ich da umgesetzt, habe Gold-Membership, aber heutzutage benutzt das, glaube ich, keiner mehr. Das ist schon ewig her und ich wüsste nicht, dass das noch einer macht da.
Okay.
Also, solange es einigermaßen seriös aussieht, ist mir eigentlich egal, wo die ist. Und also die Exchange und das meiste ziehe ich sowieso direkt ab, außer es ist auf der Ethereum-Chain, weil das ist unbezahlbar.
Not your keys, not your wallet, oder wie?
Ja, so ungefähr, ja.
Okay.
Sieht bei mir aber auch genauso aus. Also ich denke, viele von Mauerstraßenwetten werden natürlich auch den Trade Republic Broker nutzen und ich glaube, da ist natürlich teilweise auch die erste Anlaufstelle, das kenne ich auch dann teilweise von Bekannten, dass man sich da dann einfach mal so ein Bitcoin, sage ich mal, kauft oder man denkt, man kauft ein Bitcoin Ja, was denn dahinter steckt, ist halt kein wirklich richtiger Bitcoin.
Ja, na, wie, du bist schlimmer als ich. Ich wollte es nicht mal erwähnt haben. Ich wollte diese Option den Leuten nicht mal geben, aber ja, das stimmt.
Ja, es ist halt einfach, also genau, not your keys, not your wallet. Und von daher, also ist mir das eigentlich egal, quasi, wo ich die kaufe. Ich ziehe die dann möglichst schnell dann irgendwann, wenn es eine gewisse Summe erreicht hat, dann irgendwie ab. Und dann genau hier auf mein Ledger, Ledger-Wallet, und dann ist das okay. Aber wie gesagt, bei Deutschen bin ich jetzt tatsächlich, glaube ich, nicht angemeldet, und bei Trade Republic oder so würde ich es halt nicht kaufen. Also ist ja Quatsch.
Problem bei den Deutschen ist ehrlich gesagt aber halt auch, dass sie jetzt nicht gerade für deren Zuverlässigkeit bekannt sind. Also ich kenne jetzt ehrlich gesagt viele Ponzis und Scams, die auch gerade in Deutschland ansässig waren. Ich sag's jetzt zwar gerade, aber habe auch gerade kein Beispiel parat.
Ja, mein Mann, genauso mache ich das auch. Sehr gut.
Ja, auch beispielsweise, ich habe auch beim ICO mal mitgemacht von, die hieß Whisker, war ein Berlin-Startup, und du hast einfach Augenkrebs bekommen, weil das wie so eine Art Shopping in Sekundentakt war. Du hast halt irgendwelche Produkte vorgeschlagen bekommen, die halt irgendwie durch die App gerattert sind. Und ja, das Projekt wurde dann letztendlich nichts. Da habe ich, glaube ich, auch ein halbes Ethereum in den Sand gehauen.
Autsch, okay. Ja, was ich immer so lustig finde, ist so, sie werben halt viel damit, so, dass das eine Exchange aus Deutschland ist und so weiter. Aber für mich jetzt auch, und ich bin weit weg davon, Experte zu sein, ich bin auch immer so groß, also ich will das gerne irgendwie bei mir in dem Wallet haben. Und mir ist es dann erstmal scheißegal, wo die Exchange ist. Und wenn ich dann irgendwie dann sehe, dass sie mich auf beißen oder so, da wähle ich mich ein mit meiner Handynummer und irgendwie einem vierstelligen Code, ja. Währenddessen, wenn ich mich bei Binance oder bei Kraken anmelden will, dann wollen die fast schon irgendwie so ein halbes Dickpick von mir und irgendwie zwei Tropfen Blut oder so, ja. Ja. Wenn es ein Gerät. Finde ich immer lustig, keine Ahnung, aber vielleicht bin ich da auch so. okay. Wollt ihr noch was zum Thema Broker sagen oder wollen wir weiter?
Ja, bei den deutschen Brokern ist es halt auch so, dass die Coin-Auswahl in der Regel nicht gegeben ist.
Ja, genau.
Also, ich glaube, ja. Bison hat jetzt 7, BSDEX hat immer noch nur 4. Also, das ist halt lächerlich.
So hieß die, genau, BSDEX, genau, danke, Streichholz, ja. Sehr gut. Und vor allem Staking ist da anscheinend noch gar nicht angekommen, ne? Also Binance hat ja ein abnormales Produkte, was du da alles machen kannst mit deinen Coins. Sei jetzt mal dahingestellt, wie gut das alles ist und so weiter, aber zum Beispiel auch so sage ich mal, Kraken oder so, kannst du wunderbar alles staken und so und quasi deine Coins für dich Geld verdienen, wie man so schön sagt.
Binance hat aber auch keine BaFin im Nacken sitzen und kein deutsches Steuerrecht. Das ist auch immer so ein Ding.
Stimmt, ja. Wo sind die eigentlich aktuell ansässig? Mein letzter Stand? Malta war mein letzter Stand. Malta.
Ja, müsste so sein, ja.
Binance ist überall. Also da muss gerade passen.
Überall und nirgendwo. Überall verkaufen und nirgendwo steuern.
Wir leben die dezentrale Idee.
Ja, die haben letztens, wurde mir das auf LinkedIn vorgeschlagen, ein Job in Berlin, Binance, ich weiß gar nicht mehr, was es war, fand ich auch lustig, dass mir das vorgeschlagen wird. Die sind echt überall anscheinend, ja, also auch Kraken, muss man sagen, die arbeiten auch sehr dezentral, dezentrale, agile Teams, was will man mehr. Wollt ihr noch was zu Broker sagen oder wollen wir weitergehen?
Weitergehen,
sehr gut. Und zwar die nächste Frage ist interessant, hier können wir auch mal ein bisschen lästern, wenn ihr wollt, oder ein paar mal Geschichten auspacken. Und zwar, was ist eure Meinung zu Krypto-Influencern, / Unternehmen, die, sei es jetzt mit Krypto werben oder ja komplette Krypto-Unternehmen vielleicht auch sind, so packt gern ein paar Geschichten aus. Wie steht ihr dazu?
Dann fange ich einfach mal an, glaube ich. Also ich bin, sage ich mal, Krypto-Influencern vor allem, sage ich mal, ich finde, es ist gerade ein schwieriges Thema. Also man hört ja von den ganzen, sage ich mal, ich nenne es mir jetzt A-Stars, B-Stars, keine Ahnung, auf jeden Fall bekannte Leute, die machen dann irgendwelche Aktionen, sage ich mal, mit ihrem Marketing-Team, irgendwelche Coins, die pushen, die gar keinen, also Shitcoins einfach, die gar keinen Sinn haben, gar keinen Zweck oder so, und dann kaufen die Fans halt diese Coins, und dann ist es am Ende ja, dann fallen die ins Bodenlose, weil, wie gesagt, das ist dann einfach nichts wert. Und ja, es ist auf jeden Fall schwierig, weil viele, sage ich mal, befassen sich dann einfach, also erstmal gar nicht mit diesen Coins oder mit dieser Materie, promoten irgendeinen Müll und am Ende leiden alle darunter, die Fans und ja, wahrscheinlich dann die Leute, die das promotet haben, ist halt auch ein schlechtes Feedback, aber ich glaube, denen ist das dann meistens egal, die haben dann ihre Spende vom Sponsor bekommen und das war's. Ja, wer hat das in letzter Zeit gemacht? Ich glaube, ein bekannter YouTuber in Deutschland, der Montana Black, der hatte, glaube ich, auch so einen NFT-Skandal, habe ich so
bekommen. Okay.
Ja, das war dann auch irgendwie, hat er NFTs promoted und ja, oder ein Coin, ich weiß nicht ganz genau, das ist auf jeden Fall auch nach hinten losgegangen. Aber ist bekannt.
Okay, ja, der auf jeden Fall ist wahrscheinlich der bekannteste deutsche YouTuber, glaube ich. Oh, oh Gott, wenn ich jetzt irgendjemanden gedisst habe damit, das tut mir leid, ich bin anscheinend nicht so in der Szene, aber ich glaube wirklich, Montana Black ist wahrscheinlich der bekannteste deutsche YouTuber, kann man schon sagen, oder? Keine Ahnung.
Genau, aber ich meinte auch, dass das halt dann nicht nur bei ihm passiert, sondern auch bei ganz vielen anderen passiert ist, also und genau, dann klar, die Influencer auf Instagram, sage ich mal, dann die irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche Programme verkaufen, sage ich mal, nach dem Motto, ja, du musst jetzt hier in die WhatsApp-Gruppe und komm in unsere Gruppe, zahl hier, weiß ich nicht, 1000 Euro für den Einstieg und dann kriegst du hier diese Minute-Calls, sage ich mal, kann jetzt kaufen, jetzt verkaufen und so weiter. Also das ist ja auch schwierig, meiner Meinung nach.
Porsche Cayman S, Bruder.
Ja, Porsche Cayman S, Bruder, komm in die Gruppe.
Komm in die Gruppe, genau.
Nee, davon sollte man sich, glaube ich, am besten fernhalten. Also sowas ist halt immer, ja. Wenn man nicht seine eigene Recherche macht, dann, wie in allen Sachen auch, dann ja, ist man halt auf die anderen angewiesen und das Vertrauen wird oft missbraucht.
Stimme ich dir vollkommen zu. Das Problem ist einfach, dass vor allem bei den Krypto-Influencern, die eigentlich nur bezahlte Werbung machen, hauptsächlich und teilweise sogar irgendwelche Spreadsheets online sind, wo man sehen kann, wie viel man zahlen muss, damit das da und dort promoted wird. Also das ist, meiner Meinung nach sollte das echt nicht existieren. Und bin auch froh, dass beispielsweise sowas wie die Kardashian oder der Mayweather für dieses Ethereum X haben die irgendwie promoted und die wurden dafür auch heftig bestraft. Das finde ich gut, dass das auch durchgezogen wurde und sollte auch dann weiter so durchgezogen werden. Also ich bin echt kein Fan von Krypto-Influencern. Mhm.
Ist halt auch so ein Ding, also ich meine, jeder war ja schon mal auf YouTube und hat diese Influencer da angezeigt bekommen und jeder kennt auch diese Thumbnails von den Typen, die da aussehen, als wäre der Hodenring zu eng, die an diese Kamera schreien. Ich frage mich, wer klickt da drauf und was erwartet man da für Informationen, wenn ich mir so ein Video angucke oder ihr machst mit diesem Coin Roll 100.000x, klick mal drauf, guck's dir an. Also da sagt doch der normale Menschenverstand, pass mal auf, da stimmt was nicht, das kann nicht sein, ne? Und ich glaube, die Leute, die dann darauf anspringen, das ist auch mehr oder weniger nicht gesund für den Markt. Das ist dann dieses dumme Geld, was da reingespült wird. Und jeder, der auch schon ein bisschen länger in Krypto drin ist, klar will er auch reich werden. Das wollen wir wahrscheinlich alle hier. Aber am Ende des Tages geht es ja auch um die Idee dahinter. Und ich glaube, viele, die sich da von diesen Influencern beeindrucken lassen, die scheißen auf diese Krypto-Idee. Die sehen da wirklich den Cayman S oder die Rolex an dem Arm. Und das ist für die das Ding, ne? Und das, ja, ist auch eine gefährliche Entwicklung, meiner Meinung nach. Und tut dem Markt auch nicht unbedingt gut. Klar gibt es mehr Leute, aber auch mehr Rugpulls. Ne? Und davon haben wir ja unzählige, gerade auf Ethereum. Ja, und es ist gefährlich, weil das ruft dann auch viel härtere Regularien auf den Schirm, als es eigentlich nötig hätte, meiner Meinung nach.
Aber meinst du, diese ganzen Scammer, im Endeffekt ist es nicht so eine natürliche weil ich es jetzt, glaube ich, erstmal als natürliche Auslese abgestempelt, ja, so bist selber schuld. So, ich meine, du hast es gesagt, da ist irgend so ein komischer Typ, Anfang 20 mit einem lustigen YouTube-Thumbnail und der sagt dir jetzt, wie du irgendwie mehrere Millionen machst mit irgendeinem Shitcoin, selber schuld und darauf reinfällst, aber du sprichst einen guten Punkt an, ja. Das ist wahrscheinlich für den Markt generell. Deswegen steigen da wahrscheinlich auch die Regularien und wird das alles ein bisschen härter reguliert werden, ja, weil genau so Leute dann eben geschützt werden müssen anscheinend davor.
Ja. Ja, so sehe ich das.
Beispielsweise, was da auch echt gut ist, ist da einer in der Community, der heißt ZackXBT und der, keine Ahnung, der macht anscheinend irgendwie Recherche, also halt auch beruflich, und der zeigt auch immer, was für Krypto-Influencer schon einige Rugpulls durchgezogen haben, welchen man nicht vertrauen sollte. Beispielsweise jetzt hier Pixelmon war jetzt letztens auch promoted, waren irgendwelche NFTs, wo du drei Ethereum bezahlt hast und hast irgendeinen verpixelten Affen bekommen oder irgendwas anderes. Ehrlich gesagt musste ich lachen, dass da wirklich drei Ethereum dafür bezahlt wurde, aber irgendwie tut es mir auch leid für die Leute, die da mit dabei waren. Und bei dem Typen siehst du dann halt auch mit Beweisen und wie er da alles getrackt hat. Das finde ich echt gut. Also der ist beispielsweise unter anderem eine echt gute Empfehlung.
Mhm, interessant. Okay, der ist bei euch auf Kryptostraßenwetten unterwegs?
Nee, der ist auf Twitter.
Auf Twitter ist er unterwegs. Ah, okay, jetzt dachte ich schon.
ZackXBT.
Aber diese Pixelbons, das war wirklich legendär. Diese Bilder, ja, die da aufgetaucht sind, wo Leute 10.000 Euro für wirklich so einen Minecraft-Block, wo es aussieht, als wäre mit Edding ein Gesicht drauf gemalt.
Also. Oder der querliegende Drache, das ist echt
wirklich göttlich, ehrlich.
Ja, musst du schon sagen.
Also macht euch den Spaß, googelt mal Pixelmon, guckt euch die Bilder an, göttlich, dafür sind Zehntausende Dollars bezahlt worden.
Heftig, okay. okay, was ist mit, wir haben ja auch Unternehmen dastehen. Ich glaube, ist damit gemeint so Unternehmen, die allgemein mit Kryptos werben oder tatsächlich, gibt es da irgendwelche Stories? Ich überlege gerade selber.
Ja, Adidas gibt es zum Beispiel bei NFTs, war das, oder war das Nike?
Beide.
Sind jetzt, ja, die fangen ja jetzt an damit, ne?
Ja, und Puma hat jetzt, ich glaube, letzte Woche die den ENS-Namen registriert, also puma.eth.
Ah, okay, da war nicht schnell, ja. Vielleicht ist das so eine Marktlücke, man kann sich mal die großen Unternehmen angucken, irgendwie, wenn da noch ein Name frei ist, zuschlagen und es dann vielleicht teurer an die weiterverkaufen. Dann kommen wir eigentlich schon, Streichholz hat ja gerade ein gutes Thema angesprochen, und zwar das Thema NFTs. Wollen wir weitermachen oder wollt ihr noch irgendwas zu Krypto-Influencern sagen oder können wir abhaken? Fick die
und lass die armen Leute in Ruhe.
Genau,
ja. Ich habe noch gutes Beispiel für ein Unternehmen, das hatte ich auch mal im Subreddit gepostet. Irgendein Juwelier, die haben sich sowas ausgedacht, dass die nennen das Momente auf der Bitcoin-Blockchain verewigen können. Und was sie quasi machen, die nehmen Kohle von den Leuten, keine Ahnung, 50 Euro, und sagen denen halt, wir verewigen deinen Gruß an deinen Enkel oder so auf der Bitcoin, Blockchain, und alles, was die machen, ist quasi eine 5-Cent-Transaktion hin und her zu schicken und dafür 50 Euro zu nehmen. Und dann kriegst du quasi als fertiges Produkt die Transaktions-ID und dann sagen die hier, wir haben das jetzt verewigt, und ja.
Oh, okay, traurig. Gibt's denn auch gute Beispiele? Also, das ja doch mal, gibt es auch gute Krypto-Influencer? Gibt es auch gute Unternehmen, die mit Krypto erfolgreich Werbung machen oder wie auch immer, wie man es jetzt nennen will?
FTX.
Ja, ja, klar. Okay, cool.
Also man hat es ja beispielsweise auch beim Super Bowl jetzt gesehen, wurde ja auch Crypto Bowl genannt, mit der Halbzeitpausenwerbung. Und es waren echt gute Werbung auch mit dabei. Beispielsweise der Coinbase NFT QR-Code, der einfach mal von Ecke zu Ecke springt, wie bei der alten, bei den alten Rekordern. Oder halt die FTX-Werbung. Echt mega gut gemacht.
Mhm. Ja, ich fand das auch dieses dann so. Ecke, das ist, da haben sie mich getroffen damit, ja, das ist ein gutes, das war gut, allgemein gute Werbung gewesen.
Es gibt sicherlich schon ein paar Unternehmen, es gibt ja, weiß ich, die da Wohnungen als Token auf die Blockchain setzen, wo man sich dann beteiligen und so.
Mhm. Also Tokenization-mäßig dann.
Genau, ja, also es gibt schon, oder waren das Alfa Romeo oder so, die eher Scheckheft auf die Blockchain machen wollen.
Okay.
Es gibt schon ein paar gute Beispiele. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, muss man mal sehen. Aber also es gibt definitiv auch gute Beispiele.
Okay, cool. Wollen wir zum Thema NFTs und dem Metaverse kommen? Oder wollt ihr noch was sagen zum Thema Crypto-Influencer?
Ich denke, wir sind fertig.
Sehr gut, okay. Die Kritik fällt auf jeden Fall hart aus für Crypto-Influencer. Ich muss aber auch ehrlich gestehen, ich kenne auch keinen, den ich irgendwie... Also ich glaube, ich würde die ich mag... Im Bereich, die würde ich nie als Krypto-Influencer bezeichnen, und das sind auch keine Leute, die irgendwelche ICOs da pushen oder irgendwelche Shitcoins promoten. Ja, das sind so irgendwelche, deswegen, ich glaube, haben wir alle die gleiche Meinung. NFTs, Metaverse, das ist nämlich, glaube ich, noch ein Thema, was halt sehr viel Beachtung gerade hat. Sei mal dahingestellt, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Was ist eure Meinung zum Thema NFTs, zum Thema Metaverse?
Ich bin da auf jeden Fall zwiegespalten. Also einerseits ist es natürlich, sage ich mal, mit den NFTs und so weiter aktuell die Sache, man kauft sich zwar ein NFT, und ich habe das auch gemacht, das ist meine Meinung, und ich hatte auch NFTs, aber man besitzt den dann und man hat von diesem NFT außer ein Investment vielleicht absolut keinen Mehrwert. Also meiner Meinung nach, man hat quasi dieses Bild, was dann weiß ich nicht, wie viel auch immer wert ist, aber trotzdem hofft man ja dann nur darauf, sage ich mal, wahrscheinlich wie viele andere auch, dass einfach der Wert steigt und dass du es dann wieder verkaufen kannst. Ist halt so ein bisschen die Alternative finde ich so ein bisschen zum Briefmarkensammeln einfach so, nur noch kapitalistischer, weil bei einer Briefmarke hast du wenigstens was in der Hand, was, sage ich mal, dann vielleicht dann kein anderer mehr dann wirklich hat. Das ist auch immer die Diskussion, gibt ja immer die schönen Memes dann mit dem Copy-Paste von einem NFT und dann habe ich das.
Oder auf Pirate Bay irgendwie, der komplette
NFT-Market. Das ist aktuell, ich finde es ist aktuell sehr, sehr, sehr schwierig und ein bisschen fast schon overhyped.
Aber es gilt ja auch nicht für alle NFTs. Ich muss da mal intervenieren. Ich habe zum Beispiel auch als Profilbild immer bei mir in Straßenwetten momentan den Torguard. Das ist von der Torchain. Und Torchain will ja eigentlich die dezentrale Exchange werden, wo ich quasi alle Native-Tokens umeinander hin und her schicken könnte. Also quasi, wenn ich jetzt Bitcoin auf Ethereum schicken will, dann wird Bitcoin gelockt und ich kriege dann auf Ethereum einen Wrapped-Bitcoin. Und mit Torchain würde ich quasi, wenn ich Ethereum zu Bitcoin swappen will oder hin und her, kann ich alles Native machen. Also quasi ohne die Wrapped-Version. Und da gibt's ein NFT, diesen Torguard, und mit dem Torguard kriege ich ganz viele Benefits im ganzen Ökosystem. Da gibt es verschiedene Partner und ich kriege bei einem höhere Staking Rewards, ich kriege Airdrops, ich kann bei irgendwelchen Beta-Tests teilnehmen. Alles nur, da ich dieses NFT halt. Also es gibt wirklich auch mittlerweile schon die Ansätze, dass ich da ein bisschen Utility reinbringe. Das ist natürlich bei Ethereum schwierig, ne? Weil genau, das Ökosystem ist so das riesig. Das meine ich
auch hauptsächlich gerade eben. Also auf OpenSea so die Standards, ich meine.
Ja. Das der ganze Hustle, der spielt sich ja quasi auf OpenSea und auf Ethereum Chain ab. Also alles andere, was da ist, und Solana, die sich ja selber mit 1000 DDoS-Attacken sowieso rausschießen, das will ich da an NFT handeln, wenn ich dann den ganzen Tag halt nichts machen kann. Deswegen eigentlich ist der Hustle wirklich auf der Ethereum Chain momentan.
Ja, ich denke aber auch, dass das Potenzial trotzdem noch da ist. Also wie du gesagt hast, irgendwie in Spielen, in Games, ich weiß, Steam hat das verboten, zwar mit den NFTs, die halten davon auch nichts, aber trotzdem ist da irgendwie dann mit Items und so basiert. Also ich sehe da irgendwie, da kann auf jeden Fall noch was kommen. Also.
Und das verstehe ich auch tatsächlich gar nicht. Gerade bei Ubisoft, man sieht das ja, was sie da mit Ghost Recon gemacht haben, wo sie eingeführt haben, dass man quasi Skins etc. als NFT kaufen kann. Ich verstehe nicht, warum die so viel Hate abkriegen, weil im Endeffekt, wenn ich mir doch einen Skin kaufe, pack den da drauf, zock eine Runde und denke mir, ja, okay, so cool ist das Ding nicht. Ich habe den jetzt für 10 Euro gekauft. So, dann hätte ich das Ding jetzt im Normalfall. Was mache ich damit? Nichts. Ich habe die 10 Euro weg. Aber wenn es ein NFT wäre, könnte ich schön in den Second Market gehen, stell das da rein, vielleicht für 1 Euro weniger oder für 2 Euro weniger, aber jemand kauft mir das Teil ab. Und da bin ich das los. Oder ich kann das Teil vielleicht irgendwie einem Kumpel schenken und senden. Dann hat der den Skin. Oder vielleicht ist die Technik irgendwann auch so ausgereift bei Ubisoft, dass sie sagen, pass mal auf, jetzt kommt ein neues Profil, nimm deinen Skin mit. Ich finde die Idee dahinter geil. Also ich verstehe nicht, warum da so viel Hate ist. Es ist ja nicht so, als würde ich dann mehr bezahlen, als wenn ich den Skin auf Nicht-NFT-Basis kaufe.
Ja, es ist halt alles zum Flexen, aber irgendwo, klar, also die Zocker, die wissen das sowieso. Also bei CS, wer keinen Skin da hat, der ist da nichts wert. So nach dem Motto, nein, ist auf jeden Fall, ja, ich finde, da ist auf jeden Fall noch Potenzial.
Also Potenzial definitiv, vor allem was halt digitale Besitzrechte angeht. Also ich meine, wir haben es ja jetzt alles auch schon angesprochen, aber da geht es gerade in dem Hintergrund eher darum, nicht, dass dir das NFT gehört, was ja eigentlich nur ein Link online ist, sondern halt wirklich dann auch die Besitzrechte dahinter.
Genau. Interessant.
Das heißt, in Deutschland, Entschuldigung, dass ich unterbreche, muss das nur kurz anmerken.
Leg los.
In Deutschland ist das mit dem Besitzrecht ja so eine Sache und ich bin von Kopf bis Fuß tätowiert und wenn ich manchmal Jobs habe, dann ist das so, dass ich da vor der Kamera dann, dass ich dann quasi ein Property Release hinlegen muss, wo mein Tätowierer sagt, dass ihm zwar die Tattoos gehören als geistiges Eigentum, es aber okay ist, wenn die Fotografen die abfotografieren und benutzen. Und bei NFTs, dieses Eigentum, dieses Bild, das gehört immer noch dem Künstler. Man kann dieses Besitzrecht in Deutschland eigentlich nicht übertragen. Das ist halt immer noch so ein Ding, was man sich im Hinterkopf behalten sollte. Also hundertprozentig ist es nicht meins. Nie, geht in Deutschland
nicht. Interessant. Metaverse. Wollen wir darüber noch ein bisschen?
Also
Streichholzschnauft schon, okay. Bei NFT-Thema warst du auch sehr ruhig, deswegen habe ich mich schon...
ja, mit dem Metaverse, ich meine, das sind alles nette Spielereien bis jetzt, aber noch nichts Festes.
Ich finde es blöd, dass... Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, man kann das ja ausprobieren, man muss ja nur ein Wallet anlegen, dann kann man ja in diese verschiedenen Metaverse-Apps, das ist, keine Ahnung, meistens irgendwie mit einem Unity-Baukasten irgendeine 3D-Welt zusammengebaut. Das ist alles noch nicht das Wahre. Und Facebook ist natürlich da, ich sag mal, der große Vorreiter oder die wollen es werden. Aber ob das was wird, weiß ich nicht.
Okay.
Ja, gegen Facebook pflege ich generell einen Hass. Deswegen ist mir das tatsächlich recht, wenn das Metaverse von Facebook die quasi zum Bankrott führt. Aber ich finde es auch ärgerlich, dass sie quasi ihren Namen direkt mit Meta angepasst haben und nicht mehr Facebook heißen.
Ja.
Aber genug Hate gegen Facebook. Okay. Das Metaverse an sich, finde ich, ist eine wirklich interessante Idee. Ich glaube, das soll ja auch quasi dann, also die erste Vision, die dann ich habe oder wahrscheinlich auch viele andere ist, man zieht quasi dann seine Oculus Rift auf oder seine 3D-Brille und ist dann halt wirklich so in einer digitalen Welt. Bis das wahrscheinlich dann Realität ist, dauert das auch nochmal vielleicht etwas länger und in der Vergangenheit gab es ja schon mal irgendwie so ein paar Metaverse-Ansätze, die jetzt auch noch nicht so erfolgreich waren, aber ja, es ist jetzt nicht so, dass es der neueste Hotshit ist, sondern es gab es schon mal, nur es wird jetzt nochmal aufbearbeitet und ich denke, da kann auf jeden Fall auch noch was kommen. Es muss halt nur richtig gemacht werden und irgendwie muss man da den Weg dann dahin finden.
Ja, Metaverse ist eigentlich nur Habbo in 3D.
Ja, genau. So kann man es auch nennen.
Ja, aber wenn es alles hier gibt mit Decentraland und Sandbox, was ja eigentlich echt cool, auch super Ansätze sind, aber ich denke mal, da muss noch viel passieren. Aber was halt trotzdem interessant ist, ist einfach mal, dass die Auktionen jetzt für mehrere Millionen dann einfach schon mal weggehen. Und halt H&M hat irgendwie Land in Metaverse, Online-Stores. Das ist schon, wenn selbst H&M schon mit dabei ist, ist schon echt cool und interessant. Oder beispielsweise Adidas auch. Und Partnerschaft mit Bored Ape Yacht Club und eigene NFTs rausgebracht.
McDonald's auch, glaube ich, oder? Bin ich jetzt ganz blöd, ne?
Ja.
Wir haben, glaube ich, auch schon irgendein Patent dafür mal angemeldet.
Ja, genau, das war's. Ne?
Ja, wo müssen wir ja arbeiten?
Ja, ich weiß leider nicht mehr, welches es war, aber auf jeden Fall irgendwie irgendwas mit Werbung war da wieder im Metaverse dann.
Das ist ja halt.
Oh, nee, so digitale Burger, McDonald's Burger im Metaverse, dass die einfach dieses ja. Mac geschützt haben, war das, glaube ich.
Ja, Filialen wollen die ja bauen im Metaverse.
Ja, bauen. Ja. Copy-paste.
Ja, dass ich da an der Kasse stehe demnächst.
Ja, wenn die Kryptos mal wieder nicht gut laufen, dann.
Habt ihr das mit dem einen Vermieter mitbekommen, der seine Miete eintreiben wollte? Der hat Grundstücke im Metaverse gekauft und hat die dann vermietet. Und dann haben sich aber Leute geweigert, die Miete zu zahlen. Und der hat dann halt gefragt, wie er seine Miete eintreiben kann im Metaverse.
Nee, habe ich auch noch nicht mitbekommen. Ja, hat das am Ende geschafft, oder?
Ich, keine Ahnung.
Ja, dann machen wir hier Moskau in Kassel im Metaverse.
Oh, okay. Sehr geil. Ja, ich glaube auch, ihr sprecht ein Thema so. Ich glaube, viel Hype. Mal gucken, was irgendwie rauskommt. Ich bin auch so eher der Meinung, so NFTs, im Endeffekt Smart Contracts, wenn du die irgendwie so klug machst mit solchen Sachen, glaube ich, können die schon echt viel bringen. Und ich finde auch immer diese Kritik, die man da so immer hört, so mit Copy und Paste, finde ich nicht ganz so berechtigt, muss ich zugeben, weil wenn du dir echte Kunst anguckst, das ist halt auch ein Gemälde irgendwo, aber das geht auch weg für irgendwelche Millionen und das ist auch irgendwie kompletter Bullshit teilweise, wie irgendwie diese Banane, die an so einem Duct Tape da irgendwie in der Schweiz hingemacht worden ist, das war vor ein paar Jahren irgendwie, und dann auch für ein paar Millionen weg, irgendwie so Bullshit. Also der Kunstmarkt ist, glaube ich, generell sehr kacke und wird wahrscheinlich sehr viel benutzt für irgendwelche Steuerhinterziehungen, könnte ich mir vorstellen. Warum dann nicht auch der NFT-Market, ja?
Ja, zumal ich ja auch ein Foto machen kann von dieser Banane, die da hängt. Das ist ja wie ein Screenshot vom NFT. Also diese Kritik ist wirklich nicht berechtigt, meine.
Genau. Ich meine, du kannst ja auch eine Banane kaufen und so ein Tape kaufen, dann hast du es genau gleich, ja?
Exakt.
Also,
ja. Warte, ich muss mir das eben aufschreiben.
Banane. Das war irgendwas in der Schweiz. Ich weiß, ich bin jetzt ganz blöd. Kennt das keiner außer mir? Da war irgendwas mal. Oh, geil. Irgendein Schweizer Künstler.
Also ich werde nie vergessen, ich dox mich mal hier ein bisschen, ich komme ja aus Köln und irgendwann war hier die Art Cologne. Okay. Und da war tatsächlich so eine Perle, die auf einer Leiter stand und sich dann Eier mit Farbe gefüllt in ihr Geschlechtsorgan gesteckt hat. Und dann ist sie auf diese Leiter gestiegen und hat die auf eine weiße Leinwand gepresst.
Okay.
Und ja, sie sind dann rausgeploppt und auf diese Leinwand aufgeschlagen und haben dann ein Bild ergeben, was sie dann nachher da verkaufen wollten.
Dann würde ich mal lieber ein NFT dann holen.
Aber genau das meine ich. Ich meine, der Kunstmarkt an sich ist doch so abgefuckt im Endeffekt. Keine Ahnung.
Ja, das ist irre.
Warum sollte der NFT-Markt denn da auch anders starten? Ne? Keine Ahnung. Also,
weil, aber ich meine, ist beispielsweise, du kannst ja auch Gutes tun damit. WWF Deutschland hat eine, ich glaube, insgesamt mit den bedrohten Tierarten viele verschiedene NFTs rausgebracht. Und ich glaube, Streichholz und ich haben jeweils den Giant Panda geholt, wo du einfach mal, ich glaube, insgesamt 75 Euro gespendet hast und du hast dann halt für den Preis das NFT bekommen. Sieht cool aus und du hast halt was Gutes getan.
Ja.
Und es läuft, glaube ich, auf der Polygon-Blockchain. Das heißt also auch wirtschaftlich und ökologisch guter Aspekt.
Ja, das ist eine gute Sache. Vielleicht posten wir einfach den Link unter dem Video hier, dass die Leute, wenn sie Bock haben, auch was Gutes zu tun, dass sie direkt darauf kommen.
Sehr gern, sehr gern. Mach das auf jeden Fall. Ja. Nee, also wie gesagt, also ich glaube, wir sind da ziemlich gerne in die gleiche Richtung teilweise. Metaverse, ja. Ich habe mir gehofft, ehrlich gesagt, dass ihr mich hier ein bisschen vom Metaverse überzeugt oder so, aber es geschieht anscheinend.
Von der Blockchain kann man nicht überzeugen, aber das bist du ja eh schon.
Da
aber
bin ich ja eh schon.
Aber vom Metaverse, das ist halt dann noch was anderes.
Ne? Also ich finde das Metaverse tatsächlich geil. Ich springe okay. Mal wieder in die Bresche für diese.
Ja, komm, gern.
Es ist halt so, klar, wenn wir uns jetzt Sandbox angucken, die Decentraland, die sehen halt aus wie von Diskette in MS-DOS gestartet. Also da ist wirklich Quali richtig kacke noch. Nichts gegen MS-DOS-Spiele, ich denke da an Commander Keen, Legend, ich liebe dich. Aber diese Spiele sind halt einfach wirklich, die sind nicht cool. Das macht keinen Spaß. Man kriegt Augenkrebs, wenn man da rumläuft. Also es muss was passieren. Es gibt aber viele Ansätze und ich glaube, diese Grundidee dahinter, dieses es kommen alle zusammen, alle können da was austauschen, es können Meetings passieren, es passiert ja alles, was im Metaverse vereint wird, passiert ja quasi schon in einzelnen Nischen irgendwo separat, für sich alleine. Und es wird ja eigentlich nur jede einzelne Komponente genommen und wird in einen riesen Pott geschmissen. Also alles, was dieses Metaverse ausmacht, existiert ja schon und wird ja auch schon gemacht. Ich treffe mich ja mit euch jetzt gerade hier oder ich habe morgen ein Meeting von der Firma, da bin ich dann auch da beschäftigt. Ich gehe auf OpenSea und kaufe mir ein NFT, ich zocke ein Computerspiel mit Kumpel zusammen. Das passiert ja alles extern für sich irgendwo separat alleine. Aber da wird einfach alles genommen und in einen Pott geschmissen und alles passiert zusammen und ich kann von der einen Aktivität direkt zur anderen switchen. Diese Grundidee ist genial, das finde ich geil. Die Umsetzung, klar, da muss technisch was passieren. Da muss ein Projekt kommen, was wirklich dann quasi alle vereint. Am besten Multichain, am besten auf Polkadot. Und das kann schon was werden.
Ja, die Meinung teile ich auf jeden Fall. Das Rad wurde ja auch nicht an einem Tag erfunden, ne?
Ja, das fängt immer mit einer Idee an. Und ich glaube, damals, als das Auto erfunden wurde, haben auch alle gesagt, ey, was soll der Scheiß, wir haben hier Pferdekarren, ey, geh mit deinem scheiß Motor nach Hause. Und wir sehen ja, wo wir heute sind. Und ich glaube, genau so kann man sich das auch hier mit dem Metaverse vorstellen. Und man sieht ja auch, wo Bitcoin hingekommen ist und wo Kryptos hingekommen sind. Das hätte ja auch keiner für möglich gehalten. Ja.
Guter, valider Punkt. Freut mich jetzt, dass wir den auch nochmal jetzt hier drin hatten. Ich glaube, wenn ich euch hier nachfrage, dass ihr mich von der Blockchain überzeugt, dann geht der Podcast wahrscheinlich 4 Stunden und Streichholz redet 3 Stunden von denen, oder?
Wahrscheinlich.
Klar.
Können wir nochmal irgendwann einmachen.
Dann. Mach mal eine Jota, dann sitzen wir
auch nur hier. Das kommt dann die letzte Frage jetzt an. Und danach, deswegen habe ich, wir hätten den Podcast anders aufbauen sollen. Wir hätten mit den letzten Fragen anfangen sollen, dann am Ende so, wie ist die aktuelle Lage, wie seid ihr zu Krypto gekommen, weil dann hätten wir schon mal 4 Stunden in der Tasche wahrscheinlich.
Ah, das passt alles, glaube ich.
Okay. Wollen wir weitermachen? Genug NFTs, genug Metaverse?
Passt.
Ja?
Ja.
Okay. Lasst uns weitermachen. Und zwar, das nächste Thema ist interessant, so wie alle Themen natürlich. Und zwar, glaube ich, auch für die Zuhörer, die sich vielleicht einlesen wollen in diese ganze Thematik oder einfach mal die News lesen wollen. Es gibt, glaube ich, sehr viel Bullshit da draußen, wenn man sich mit dem Thema befassen möchte. Deswegen würde mich einfach mal interessieren, welche Medien nutzt ihr für Informationen und für Austausch? Und wenn ich jetzt nicht Kryptostraßenwetten wenigstens einmal höre, bin ich sehr sauer auf euch.
Ich wollte gerade sagen, gerade in den Subreddit von uns. Also was anderes nutze ich auch gar nicht eigentlich.
Das echt, immer, ja?
Ja, also meistens tatsächlich sind da immer die, tatsächlich, also es sind die aktivsten und die bewegendsten Sachen, sage ich mal, in der Kryptowelt auf jeden Fall da. Klar, wenn man so ein bisschen coinbasiert gucken muss oder so, was da abgeht, glaube ich, aber dann kann man auch im Daily, sage ich mal, die Frage stellen. Und 90% der Fälle habe ich immer das Gefühl, antwortet dann Streichholz immer auf die Frage. Das ist, aber ansonsten halt, genau, einfach bei uns. Aber es gibt, glaube ich, auch noch natürlich andere Quellen, so Bitcoin Echo oder so. Ja.
Die anderen? Also,
Reddit generell ist schon eine gute Quelle. Auch das große Cryptocurrency-Sub hat manchmal noch ein paar gute Posts, wenn man ein bisschen gräbt. Und halt die einzelnen Subs für die einzelnen Coins, da findet man auch recht viel gute Infos.
Aber hat man da nicht ein bisschen die Angst, keine Ahnung, also ich will nicht anti sein, so ein bisschen so Echo-Chamber-mäßig so, weil, keine Ahnung, wenn ich jetzt in R Bitcoin zum Beispiel reingehe, was ja, glaube ich, sehr groß ist. Ne?
Gut, das Sub ist natürlich verloren.
Darauf wollte ich hinaus. Okay.
Ja, wobei, so eine Bubble hast du ja auch quasi überall, ne?
Ja, okay. Also,
das ist halt egal, wenn du das, du abonnierst ja so ein Subreddit, damit du Informationen darüber bekommst und dann ist das klar. Also, aber ja, dann gibt's halt, sage ich mal, die größeren sind, ja, R Bitcoin ist verloren.
Also das große Cryptocurrency-Sub war bevor diese Community-Tokens kamen, auch wesentlich besser. Jetzt ist es natürlich, ja, gib mir Karma, damit ich meine Moons bekomme. Also auf Neo findet man noch ein paar gute Posts.
Aber was soll es damit? Ich habe da immer gern gutes Karma früher eingefahren. Jetzt letztens habe ich irgendwas gepostet, ich fand es auch gut, ja. Und dann aber, ihr wurde es irgendwann runtergenommen, weil ich nicht irgendwie irgendwelche Moons irgendwo hin überwiesen habe. Keine Ahnung.
Mhm. Nee, also das funktioniert ja so, Wettet hat ja diese Community Tokens oder Points oder keine Ahnung, wie die das jetzt nennen. Und dann kriegt man ja quasi für Karma diese Moons und die könnte ich theoretisch sogar gegen Echtgeld tauschen.
Okay.
Und oder auch gegen Community Features, keine Ahnung, dass ich irgendwelche bewegten Bildchen posten kann oder was weiß ich.
Ah, oh, okay, da habe ich das bloß nicht gecheckt. Und wahrscheinlich war es ein scheiß Poster, wurde einfach runtergenommen und keine Ahnung.
Ja, wahrscheinlich.
Das war so ein Komm in meine WhatsApp-Gruppe irgendwie. Wir machen Make Shiba Inu Great Again, keine Ahnung.
Jetzt gab es da tatsächlich in einem Sub die letzten 2 Tage, da hat irgendein Typ eine Bitcoin-Adresse gepostet und halt überweist hierhin. Das geht dann direkt ans ukrainische Rote Kreuz oder so. Und stellt sich halt heraus, dass das seine eigene Adresse ist.
Oh nein!
Hat natürlich auch gleichzeitig noch Moons gefarmt, ne?
Ja.
Und die Bitcoin, also, ja.
Oh, asozial. Boah. Sonst irgendwelche Plattformen, weiß nicht, Timler, Lubo, irgendwie, seid ihr alle nur auf Reddit unterwegs?
Wir wissen, es gibt nur eine richtige Antwort darauf. Ein Forum, das alle überragt, der König der Foren, wirklich das beste Teil überhaupt, 4chan-Business. Nein, Spaß. Wir reden über Krypto-Straßenwetten und ich bleib dabei. Es ist als Informationsquelle super. Gerade auch für Anfänger, hier wird jedem geholfen. Jeder kann seine Frage in den Daily stellen. Wir antworten Streichholzschachtel vorwiegend. Und ja, es ist toll. Und ich glaube auch für Informationen, am Ende ist es ja so, dass viele sowieso von diesen Influencern kommen und sowieso schon wissen, was sie für einen Shitcoin kaufen wollen. Und die Leute, die schon was länger drin sind, die haben ein Projekt, in dem sie sowieso tiefer drin hängen. Und das heißt, diese Recherche, die ist ja nicht mehr so breit gefächert, sondern wirklich zentriert auf dieses Projekt und die geht dann einfach ein bisschen intensiver voran. Und ich glaube, da macht man dann viel über die eigene Community-Seite oder die Homepage oder man tauscht mit anderen Leuten ein Projekt aus. Aber so diese großen Krypto-News etc., die kriegt man sowieso von allen Seiten zugetragen. Ob es über Kumpels ist, ob es über unser Forum ist, was man weiß, was da wird. Ich glaube, da wird man gut informiert von allen Seiten.
Vor allem, weil halt da im Daily geht es halt auch immer mal ein paar gute Tipps. Oder allgemein, wir haben ja auch das Wiki, Anfänger-Thread und alles Mögliche. Wir haben ja jetzt den Steuerfragen-Thread haben wir ja auch gepinnt, weil es zwischenzeitlich echt viele Steuerposts pro Tag gab. Deswegen jetzt so langsam hat das dann auch abgeflacht. Aber ja, allgemein Reddit, um dann halt weiter in die Quellen reinzugehen oder dann direkt Twitter den großen Personen sowas wie Vitalik folgen. Weitere, ja, beispielsweise die halt auch im Web3 hauptsächlich aktiv sind oder dann halt auch direkt die Krypto-News-Seiten wie Cointelegraph oder jetzt die Tracking-Seiten, Coin-Tracking oder CoinGecko.
Sehr gut, dass du CoinGecko nennst und nicht CoinMarketCap so irgendwie.
Ich bin auch letztens erst umgestiegen zu CoinGecko, weil es halt einfach auch viel besser ist.
Ja, vor allem nicht so beeinflusst genau. Wird, ne? Okay. Ja, cool, Leute, es ist ja auch vollkommen legitim, wenn ihr als Kryptostraßenwetten-Mods hier Kryptostraßenwetten sagt, es ist ja auch ein geiles Unter, sonst wärt ihr auch nicht da, sonst würden wir auch nicht reden, sonst wäre ich da auch nicht unterwegs und ihr wärt da wahrscheinlich keine Moderatoren. Ich frag mich gerade, gibt es in Deutschland noch andere Foren, in denen man sich zum Thema Kryptos austauschen kann? Ich weiß wirklich von keinem.
Noch bitcoin.de als Subreddit.
Okay.
Gutes Forum, ziemlich kleines Forum. Grüße gehen raus an Herzmeister, falls ihr das hört. Der versorgt dieses Unter echt immer mit tollen Nachrichten. Ist halt ein Bitcoin-Forum, da ne? Muss man sich im Klaren drüber sein, ob es jetzt eine Echokammer ist oder nicht. Es ist nicht viel Konversation mit anderen Leuten dort, sondern eher als Nachrichtenquelle zu betrachten, aber ein tolles Unter. Also kann ich auch empfehlen.
Okay. Sonst im deutschsprachigen Raum sind wir, glaube ich, auch sehr, sehr schlecht aufgestellt. Wahrscheinlich genau deswegen, wieso braucht man was anderes, wenn man schon eher Kryptostraßenwetten hat, ne?
Unverschämt.
Okay, ja, und beispielsweise groß geworden bin ich mit bitcointalk.org. Da habe ich anfangs sehr, sehr viel Recherche betrieben. Die haben auch hauptsächlich auch Bitcoin-Forum, aber die haben auch dann, wenn es dann so direkt in ja, verschiedene Threads reingeht, dann auch ein paar deutsche Foren. Aber ich weiß gar nicht mehr. Ich nutze es auf jeden Fall nicht mehr.
Aber so irgendwie so irgendwelchen jetzt, außer Vitalik natürlich, der finde ich meiner Meinung nach auch nicht kryptobasierte Sachen, sehr geile Sachen immer auf Twitter hat. Ich weiß nicht, ob er es noch in seiner Bio hat, hat er irgend so einen Link zu so einer Farbe mit so einem Drachen, was ich irgendwie sehr, sehr, sehr interessant. Ich will es nicht spoilern, deswegen will ich nicht mehr dazu sagen. Könnt ihr euch mal durchlesen, das fand ich ganz interessant. Da geht es nicht wirklich um Krypto, da geht es um andere Themen, aber sehr, sehr geil. Den auf jeden Fall voll und so. Irgendwie Twitter ist folgt es sonst so gar nicht. Also irgendwie, ich kenne so viele Krypto-Freunde von mir, die sind zum Beispiel nur auf Twitter unterwegs, was ich immer nicht so ganz verstehen kann.
Also dieses NFT-Hustle, da muss man auf Twitter abhängen.
Okay.
Da kriegt man die ersten Projekte, kommt möglichst früh auf die Whitelist drauf und es spielt sich auch so relativ viel kryptomäßig auf Twitter ab. Das ist schon so. Also wenn man da auf neue Projekte pocht und möglichst früh irgendwo drin sein will, dann kommt man eigentlich um Twitter nicht drumherum. Ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich habe da meine Favorite-Projekte, klar gucke ich mir auch neue Dinge an, aber eigentlich bin ich schon so eiertief in irgendeinem Projekt drin, dass ich eigentlich nichts anderes wahrhaben will als dieses Projekt. Deswegen bin ich da nicht so auf Twitter unterwegs, wie ich es eigentlich sein sollte, um immer auf dem aktuellen Stand zu sein.
Okay, okay.
Also ich finde es halt gut, um dann halt deine eigene Suche sehr zu spezifizieren. Also ich kenne ja beispielsweise den CEO von Crypto.com, dem Chris Masalek, kann man dann halt auch direkt folgen. Du kannst halt deine eigene Krypto-Recherche halt sehr gut und gezielt ausweiten. Deswegen finde ich das ganz gut. Wie gesagt, dann halt ja einfach denen folgen, worauf man Bock hat, wo man sich halt informieren will. Beispielsweise dem Team von Polygon oder halt allgemein Ethereum Foundation und Co. IOTA, beispielsweise immer sehr gute Beiträge und Posts. Auch allgemein, wenn es um Blockchain geht, die haben auch sehr gute Website und Recherche.
Der hat aber keinen Zweitnamen, ja, von Crypto.com, der CEO.
Ich wollte nicht dazwischengrätschen. Es ist leider ein Mauerstraßenwetten-Podcast und ich weiß, das wird kommen. Wie heißt der Mann nochmal mit Zweitnamen? Alles gut. Es ist so ein Scheiß.
Christian Masalek.
Na, der Typ heißt wirklich Masalek.
Okay. Ey, der kam so flach, ich freue mich so, dass Timna den zuerst gebracht hat und nicht dich. Vielen Dank dafür. Sehr gut. Okay. Wollt ihr noch irgendwas sagen zum Thema oder wollen wir weitermachen mit der ja schon letzten Frage leider? Wollen wir?
Ja.
Hau raus. Okay, ich will euch immer nicht unterbrechen, deswegen frage ich nochmal. Ich glaube, es ist auch sehr, sehr schwer, einen Podcast zu haben, einfach mit im Endeffekt 5 Leuten drin, mit mir halt, ja. Wir mussten uns am Anfang ein bisschen eingrooven, glaube ich, wer spricht wann und so weiter. Ich hoffe, dass wir beim letzten Punkt, da bin ich sehr gespannt drauf, weil welcher Coin hat eurer Meinung nach das größte Potenzial, ufert gerne so weit aus, wie ihr möchtet.
Naja, ich fange einfach mal an.
Gern.
Ja, meiner Meinung nach IOTA. Kennt sicherlich jeder, der ein bisschen im deutschen Kryptoraum unterwegs ist. Kann man im Prinzip fast alles mitmachen, also NFTs, Token, Supply Chains, Digital Identity. Also die sind da breit aufgestellt, haben ein gutes Team. Es geht langsam vorwärts, hat natürlich noch Probleme, dass es relativ zentralisiert ist. Es ist noch zentralisiert. Aber das wird ja hoffentlich bald mit IOTA 2.0 behoben. Läuft auch schon im Testnet. Ja, das sehe ich mit Abstand das größte Potenzial.
Okay. Willst du... Will jemand noch was? Hat jemand noch einen? Hat jeder einen? Ich hoffe, jeder hat einen.
Jeder hat einen. Geh schon
sehr geil,
aus,
ja. Sehr geil.
Ja, dann mache ich mal weiter und dann für mich... Ich denke, die meisten wissen das. Ich bin Polkadot Maxi, durch und durch. Also für mich gibt's da nichts Vergleichbares da draußen. Viele würden jetzt wahrscheinlich ein bisschen aus den Kosmos in den Raum schmeißen. Das kann ich aber komplett abstreiten. Nicht vergleichbar. Polkadot ist für mich das Ding. Also das fängt an beim Entwickler. Wir reden hier von keinem geringeren als Gavin Wood, Ethereum-Mitbegründer, der Polkadot ins Leben gerufen hat mit der Vision, ein Multichaining zu bauen. Ich habe ein Polkadot Layer Zero, also das Fundament. Es gibt tausende Blockchains, 100 können als Parachains andocken, der Rest als Parathreads, und diese ganzen Parachains, die an diesem Polkadot, an der Chain andocken können, die können alle miteinander kommunizieren. Ich kann meine ganzen Währungen alle hin und her schicken. Ich habe quasi ein riesen Netzwerk aus tausenden von Blockchains, wenn es so sein sollte am Ende, mit denen ich komplett kommunizieren kann, machen kann, alles. Also diese Vision ist für mich der Hammer. Ich habe dann ein Ding, da kann ich NFTs drauf handeln, dann habe ich einen Metaverse-Teil, dann habe ich eine dezentrale Börse, dann habe ich einen Yield-Aggregator. Also ich habe für jeden Zweck kann ich eine Chain haben und diese Chain kann nochmal Chains andocken. Ich habe eine Ethereum-Brücke, ich kann also Sachen von Ethereum auf Polkadot holen und weiterschicken zu Bitcoin mit einer Bitcoin-Brücke. Also für mich ist das quasi das Ding.
Mhm. Okay, stark. Ja, stimme ich dir auch vollkommen zu. Ich glaube, sieht man im Sub auch und ich habe es auch als Flair. Also ich bin Loopring Maxi. Nicht nur weil Loopring meine, wo ich der größte Taschenhalter bin. Aber ich finde es halt super. Das ist halt beispielsweise einfach nur ein Rollup, Zero Knowledge Rollup auf Ethereum ist und eigentlich dann halt mit Layer 2 alles agiert und halt auch mit Smart Wallet. Also du hast halt beispielsweise dieses Backup ist dann durch, du kannst Freunde als dein Backup nehmen. Das ist eigentlich, finde ich die Idee ganz echt gut. Und halt alles passiert dann über die Ethereum Blockchain und halt in einem Bruchteil von Transaktionskosten. Also zurzeit noch nicht mal 20 Cent. Und das Gute ist halt, dass halt wirklich auch die Sicherheit von Ethereum dahinter steht. Und du kannst halt beispielsweise, wir haben jetzt das NFT-Minting seit ein paar Tagen raus. Du kannst jetzt die Ethereums auf Layer 2 minten. Mega gut. Noch nicht mal einen Dollar oder so für einen Mint, was halt echt stark ist. Was ja beispielsweise auf Ethereum-basierten NFTs ja auch immer noch ein großes Problem ist mit den ganzen Gebühren. Und ja, mit dem hoffentlich bald kommenden Marktplatz dann auch meiner Meinung nach ein sehr guter Kandidat.
Interessant.
Ich teile auch die Meinung eigentlich von Timler mit in Polkadot, aber ansonsten bin ich eigentlich relativ Vanille eigentlich unterwegs, also mit Ethereum und Bitcoin. Da habe ich jetzt nicht so die anderen großen Vorlieben. Keine Ahnung, einfach weil es aktuell noch die meiner Meinung nach stabilsten Coins einfach sind. Das ist eigentlich dann auch, also Bitcoin sehe ich halt irgendwie dann auch so ein bisschen als das alternative Gold. Und deshalb habe ich da eigentlich, glaube ich, den größten Teil meiner Investments drin, aber genau, wenn es dann Richtung Altcoin geht, dann eigentlich auch Polkadot.
Interessant, okay. Mann, jetzt hast du mir meine Frage weggenommen, Déjà-vu ein bisschen. Ich wollte jetzt schon am Ende fragen, okay, keiner Bitcoin, keiner Ethereum, keiner die Blue Chips, Coins, wie ist jetzt nochmal so? Und jetzt hast du hast es kaputt gemacht.
Déjà-vu, meine sorry.
Mann.
Ja, aber das sind ja immer noch die Großen, also muss man ja sagen, da ist ja irgendwie die Hälfte oder so zwei Drittel des Markts, also Marktkapitalisierung steckt ja einfach in diesen, also in Bitcoin und Ethereum. Was ja eigentlich, sage ich mal, vergleichsweise dann einfach unfassbar viel Geld. Das ist auch, also sage ich mal, von der Kapitalisierung. Und dann ist ja irgendwo klar, dass man, also ich glaube, jeder von uns hat hier dann wahrscheinlich auch irgendwann mal oder aktuell auch noch Bitcoin und Ethereum. Ist halt einfach irgendwie so der Standard aktuell noch. Und das kennt auch jeder, sage ich mal. Ich finde, also Krypto geht halt immer noch so ein bisschen mit dem Hype. Wenn ich meinen Eltern sagen würde, so, yo, was kennt ihr vielleicht für Kryptos oder so? Wenn die was kennen würden, wäre das halt Bitcoin. Mhm. Und das haben halt dann wahrscheinlich auch vor allem die Leute, die sich das einfach dann nur mal so zulegen, ja, jetzt hole ich hier ein bisschen Bitcoin oder so, und dann vor allem auch wieder so diese Einfachheit über Trade Republic und so einfach, auch wenn es dann nicht
bewerb das doch nicht immer Déjà-vu, verdammt,
ja, was machst du hier? Ja, ich bewerb das nicht, aber es ist einfach, es ist einfach da. Ja, also wenn die dann über professionell über Crypto.com dann Bitcoin kaufen und auf ihr Ledger verschieben, dann dann ist das einfach genau so die erste Anlaufstelle einfach, finde ich, die man hat mit Krypto so. Also aktuell ist es einfach noch so, meiner Meinung nach. Und dann, wenn man das so hat, dann befasst man sich so ein bisschen dann auch so, was gibt's noch, was ist besser, was macht mehr Sinn? Und dann gehen wir direkt zu Polkadot und dann bin ich zufrieden, wenn man sich das kauft.
Man muss aber ja auch gucken, Bitcoin hat ja eine ganz andere Daseinsberechtigung als Polkadot zum Beispiel, ja, oder genau, als andere Altcoins. Wir reden ja bei Polkadot quasi vom Web3, also ein dezentrales Internet, wenn man so will. Und Bitcoin will das ja gar nicht. Bitcoin hat ja nicht mal Smart Contracts. Es gibt vielleicht ein paar Lösungen, wie Stax zum Beispiel ist ein Projekt, die wollen Smart Contracts als Layer 2 auf Bitcoin bringen. Aber am Ende will Bitcoin ein Zahlungssystem sein. Also das will Polkadot ja gar nicht. Das wollen auch die meisten Altcoins gar nicht. Da geht es um Smart Contract-Plattformen. Und ich glaube, in diesem Finanzbereich, in dem Bitcoin sich quasi einfinden will, da ist er der Primo inter pares, und das wird er auch bleiben, meiner Meinung nach. Weil ich glaube, er ist so verbreitet, so akzeptiert mittlerweile. Wir haben ein Land, wir haben ein verdammtes Land, auch wenn es vielleicht eines der kriminellsten Länder der Welt ist und auch von Korruptheit geprägt, aber es ist trotzdem ein Land, das Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel eingeführt hat. Also das ist schon ein Riesending. Und ich glaube, Bitcoin wird da nicht mehr wegzudenken sein. Und wenn sich eine Kryptowährung wirklich durchsetzen sollte in diesem Bereich Finanzen, dann ist das Bitcoin. Da wird nichts anderes kommen. Ich finde auch gerade mit Lightning, wenn man das mal ausprobiert hat, es gibt bei Telegram beispielsweise, kann man so einen Lightning-Bot nehmen und sich eine ganz schnelle Wallet einrichten über einen Befehl, und da sind die Bitcoin-Transaktionen innerhalb von einer Sekunde hin und her geschickt. Das funktioniert. Das sind keine Gebühren drauf. Es geht super schnell, wirklich ein Bruchteil von einer Sekunde. Es funktioniert. Lightning ist ein geiles Teil. Und ich glaube, da wird ja weiter dran gearbeitet an Bitcoin. Und die Developer, was auch noch eine Vielzahl ist, die schlafen ja auch nicht. Und ich halte Bitcoin die Stange. Ich halte Bitcoin. Ich werde es ewig halten und es wird für mich auch einen hohen Stellenwert haben. Immer haben wahrscheinlich. Es sei denn, irgendwann wird mal was passieren. Was aber jetzt ja über die Jahre hinweg sich eigentlich als so sicher erwiesen hat, dass wir da nicht von ausgehen können. Und klar gibt's geile Alternativen, geile andere Coins, auch Altcoins, die sich was anderes aufschreiben, aber in diesem kleinen Bereich, in diesem Bereich, in dem Bitcoin schwimmt, dieser Finanzbereich, da wird Bitcoin immer der Erste sein, meiner Meinung nach.
Das ist auf jeden Fall sehr schön gesagt. Zusätzlich halt die beiden, die halt wirklich die Daseinsberechtigung definitiv haben, sind halt wirklich Bitcoin und Ethereum. Ich habe letztes Jahr meinen Vater auch zu Ethereum mit reingebracht. Der hat sogar mehr Ethereum als ich.
Der hat mehr Geld fürs Gas wahrscheinlich.
Ja, und er ist auch wirklich ein Vollzeit-Hodler. Und ja, direkt Ethereum aufs Wallet gepackt und zwar kein Ledger, aber mit Keepers.
Coole Sache, okay. Jungs, ich bin gerade ein wenig traurig, weil es schon vorbei ist, aber ich bin glücklich, dass es passiert ist. Kennt ihr den Spruch, ja? So geht's mir gerade ein bisschen. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir nicht mehr ins Technische reingehen konnten, aber es haben wir davor abgestimmt, dass es wahrscheinlich für einen Mauerstraßenwetten-Podcast jetzt eher die Leute wahrscheinlich nicht zuhören, weil sie das ganze Technische so interessiert, sondern weil so mal einen guten Überblick kriegen. Ich glaube, das habt ihr ihnen gegeben. Ich glaube, das wurde delivered. Vielen Dank an euch. Ich würde gern, wenn ihr noch irgendein abschließendes Wort habt, wenn ihr irgendwie noch was zum Schluss sagen wollt, gerne nochmal in die Runde. Ansonsten bedanke ich mich hier recht, recht herzlich, dass ihr das möglich gemacht habt heute.
Auch vielen Dank. Abschließendes Wort. Kommt auf Kryptostraßenwetten, schaut da mal vorbei und kauft Polkadot.
Hä? Keine Finanzberatung.
Genau, das auch. Ansonsten sind wir selbst Krypto-Influencer, das wollen wir ja gar nicht.
Ja, vielen Dank auch, hier sein zu dürfen. Danke, Marcello, für die großartige Moderation hier.
Ehre.
Ja. Schlusswort. Schönen Tag.
Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Kommt mal im Sub vorbei. Dann können wir ein bisschen quatschen. Wer Hilfe braucht, den helfen wir. Also, Bis dann.
Ja, vielen Dank auch von mir. Mega cool. Kommt einfach ins Sub. Sehr viel Transparenz. Genug Ressourcen zum Helfen. Die sind auch immer da. Versuchen es auch so interessant wie möglich zu gestalten. Und ja, wenn es was gibt, einfach an der Diskussion teilnehmen.
Sehr geil. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man einfach anfängt, darüber zu diskutieren. Heute war es nicht sehr technisch. Es wird technisch beim Sub sein. Ihr werdet Antworten bekommen. Ich hoffe, ihr habt einen guten ersten Überblick bekommen. Ein paar Themen wurden abgearbeitet. Und ich hoffe, man sieht sich im Sub und man hört sich bald wieder und sieht sich bald wieder. Vielen Dank an euch. Danke.